that we are the only people who carries the glory of God and carries the love of God, the hope of God.
Aber das ist eine wahre Verheißung, dass wir die einzigen Menschen auf der Welt sind, die Hoffnung in sich tragen.
And there are many people around the world who have hopeless.
Und viele Menschen auf der Welt haben keine Hoffnung.
They have nothing in life. If you look around the world, what is happening?
Die haben gar nichts im Leben.
But I believe we are the one who can bring this hope in around the world.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Herrlichkeit und Hoffnung Gottes in die Nation bringen können.
I also believe because Christ is in me, Christ is in you. There is amazing love inside you.
Und weil dieser Christus in euch lebt, habt ihr diese übernatürliche Liebe des Vaters in euch.
Sometimes we don't realize it.
Und manchmal sind wir dessen nicht bewusst.
But the love of Jesus Christ is already deposited inside us.
Aber die Liebe Christi ist schon ausgegossen.
We just have to dig them.
Wir müssen das nur wieder immer hervorholen
and give it away.
Und das weitergeben.
And so this is my short encouragement. You have love of God.
Und damit will ich euch ermutigen, ihr habt die Liebe Gottes in euch.
I also have an impression that God wants, I don't know if there is any young couple, I really feel in my heart that God wants to restore relationship with you deeper.
Und ich weiß auch nicht, ob das jemand von euch anspricht, aber ich habe das Empfinden, dass ihr ein junges Paar ist und dass Gott eure Beziehung wiederherstellen möchte.
And only with this restored relationship we can able to display the love of God.
Und nur wenn die Beziehung wiederhergestellt wird, kann Gott durch die Beziehung verherrlicht werden.
I'm so excited as a ministry leader in India, Nagaland.
Und ich freue mich so mit in unserem Dienst in Nagaland.
Because one of your daughter is coming.
Weil Emily zu uns kommt.
Yeah, really excited what God will do in her life and through us as a community.
Und wir freuen uns total auf sie und sind gespannt, was Gott in ihrem Leben und durch ihr Leben tut.
I don't promise 100% she will do well.
Und ich garantiere euch nicht, dass 100% immer alles super sein wird.
It's mega hot in India.
So heiß bei uns.
So I think she will experience this one also.
Und sie wird durch ihre Höhen und Tiefen gehen.
But the hope and the glory of God is there.
Aber die Hoffnung und Herrlichkeit ist in Emily.
So this morning I decided that my wife should preach.
Und heute Morgen empfand ich, dass meine Frau predigen sollte.
I was preaching last evening in Neuss in one of the church.
Gestern Abend hat er in Neuss in der Gemeinde gepredigt.
We had a very good time, but we believe God has something through her, and she will also show what we are doing in Nagaland.
Und wir hatten eine super Zeit da. Also ich werde predigen und auch ein bisschen erzählen, was Gott in Nagaland macht.
God bless you and bless you, my wife. Ja.
Ja, ich bin Sani, ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, aus Lüdenscheid und ich bin mit 19 nach Indien gegangen und 2005 habe ich meinen Mann Lipok geheiratet, der ursprünglich auch aus Nagaland kommt und wir haben zwei Töchter, die sind 10 und 6 und verbringen heute einen Tag mit ihren Großeltern. Halleluja! Sie konnten nicht mitkommen, aber die sind da auch auf den Bildern gleich. Und wir freuen uns total, wieder hier zu sein. Wir fühlen uns schon als Teil der Gemeinde und wir sehen euch als Teil des Pottershauses durch die Verbindung zu Jens und Claudia und Emily und weil wir hier waren. Und erstmal ganz, ganz herzliche Grüße von unserem Team, dem Pottershaus-Team in Nagaland, an euch alle. Genau, und als ich gebetet und überlegt habe, womit ich euch ermutigen kann heute Morgen, ist mir der gute Hirte eingefallen. Und wir kennen das alle aus Psalm 23, dieses Bild, wie Jesus uns versorgt und leitet und wie er uns führt und stärkt im Angesicht unserer Feinde. Aber die Bibel spricht auch noch an einer anderen Stelle vom guten Hirten und das ist in Johannes 10, Vers 10. Und über diesen Vers möchte ich gerne ein bisschen mit euch reden heute Morgen. Und das ist ganz toll, da spricht Jesus von sich selber als Hirten. Und das ganze Johannes Kapitel 10, Vers 10 geht darum, dass Jesus der gute Hirte ist, dass wir seine Schafe sind, dass seine Schafe seine Stimme hören. Ich denke, das ist ganz wichtig für jeden Einzelnen von uns, was auch für mich persönlich sehr wichtig ist und worüber ich oft in Indien auch lehre, wie man Gottes Stimme hört, dass man seine Stimme hört. Das ist ganz einfach, weil Schafe sind nicht so schlaue Tiere. Die denken da nicht so viel drüber nach, ob das jetzt die Stimme des Hirten ist oder nicht. Die hören einfach seine Stimme. Das stellen wir einfach mal so als Tatsache hin. Und dann sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10, er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und das ist eine meiner Lieblingsstellen. Ne? Verderben und schlachten, damit, das können wir alle uns vorstellen. Da muss ich nicht viel ins Detail gehen, wie das so in unserem Leben aussieht, wie der Dieb kommt und uns entmutigt, wie er uns frustriert, wie er unsere Liebe stehlt, wie er einfach uns fertig machen will im Alltag. Aber ich mag dieses Leben im Überfluss. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, dass sie Leben, die Fülle haben. Und ich denke, das ist so ein Geheimnis Gottes, dass Gott uns Leben im Überfluss geben will. Damit ist nicht nur materieller Überfluss gemeint, obwohl ich glaube, dass Gott schon möchte, dass wir gut versorgt sind, damit wir wieder zum Segen für andere sein werden. Aber es geht um dieses Leben aus Gott. Dieses Leben, was nur Jesus uns schenken kann. Dass er uns frei macht, dass er uns glücklich macht. Und dieses Leben, das haben wir, wenn wir wiedergeboren werden. Das Leben haben wir durch den Tod Jesu am Kreuz. Wenn wir ihm sein Leben hingeben, wenn wir ihm unser Leben geben und wiedergeboren werden. Und dieses Leben, das erleben wir immer wieder, wenn wir zu Gott kommen. Und da steht im Psalm 73, Vers 28, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und das ist, ach, das darf ich immer wieder erleben. Gott macht uns richtig glücklich. Ne? Und das ist so toll, dieser Überfluss des Lebens, dieses Glück, bei Gott zu sein, in allen Alltagsschwierigkeiten, in allen Höhen des Tiefes, in allem, wo wir Widerstand erleben, wo wir in der Familie Probleme haben oder auf dem Arbeitsplatz oder wo wir sind, dass wir immer wieder zu Gott nach Hause kommen können. Ne, wenn mich jemand fragen würde, wo möchtest du denn gerne hin, Urlaub, würde ich sagen, zu Jesus. Ich will nur, ich will nur zu Jesus sein, da bin ich total glücklich. Und das habe ich gemerkt in diesen persönlichen Zeiten mit Gott. Bei Gott, da geht aller Stress weg. Ne, das ist so eine stressfreie Zone, wenn ich mich mit meinem Kaffee morgens hinsetze und die Bibel aufschlage. Da gehen meine Sorgen weg, da gehen meine Nöte weg, dann gehen Gedanken um meine Kinder gehen weg. Und da finde ich so eine richtige Ruhe in all dem Stress, der so um uns herum ist. Und ich meine, ich lebe ja auch in zwei Ländern. Ich lebe in Indien und ich lebe in Deutschland. Und ich sage immer, bei Gott bin ich zu Hause. Ne? Und wir sagen das so, aber das merke ich richtig. Wenn ich zu Gott komme, dann bin ich zu Hause. Da ist keine Verdammnis. Da ist Annahme beim Vater. Da kann ich kommen, wie ich bin. Da bin ich, wenn ich müde bin, kann ich ihm sagen, Gott, heute bin ich wirklich müde. Da muss ich nicht irgendwie eine Maske aufsetzen und mich verstellen. Da kann ich so kommen, wie ich bin. Und das ist dieses bei Gott zu sein, das ist mein größtes Glück. Das ist unser größtes Vorrecht, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde Zeit zu verbringen, bei ihm zu sein, in seiner Nähe zu sein und Kraft zu kriegen für unser Leben. Und da können wir immer wieder an diesen Lebensstrom angeschlossen werden. Dieses Leben im Überfluss, wie sieht das aus? Das bedeutet, dass Gott uns frei macht. Am Kreuz hat Jesus uns unsere Schuld vergeben. Das heißt, wir sind frei, nicht zu sündigen, sondern von der Sünde. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind frei von all dem Müll, den wir mit uns herumtragen. Wir können frei sein von unseren Sorgen. Wir können frei sein von unseren Lasten. Wir können frei sein von unseren Abhängigkeiten. Wir können frei sein von Hass. Wir können frei sein von Ärger. Wir können frei sein von Unversöhnlichkeit, von Beziehungsproblemen. Wir können frei sein von all diesem Dreck, den wir mit uns herumtragen. Und Gott möchte uns freisetzen, dass wir Leben im Überfluss haben. Dass wir mit unseren Mitmenschen in einer gesunden, heiligen Beziehung leben. Er möchte Vergebung schenken, Wiederherstellung schenken. Er möchte uns Frieden geben. Diesen tiefen Frieden, dass wenn auch alles drüber und runter geht in unserem Leben, dass er unser Anker ist, dass er der Fels ist, auf dem wir stehen können. Das ist das Leben im Überfluss, wovon Jesus spricht, dass wir Frieden finden, dass wir Ruhe und Gelassenheit finden in ihm. Er möchte uns Ermutigung geben im Überfluss. Ich weiß nicht, wie viele von euch ab und zu mehr Ermutigung brauchen. Gott ist so ein Ermutiger. Er ermutigt uns immer wieder. Gott ist immer für uns. Er ist immer bei uns und trägt uns durch. Er möchte uns Freude in Fülle schenken. Und das ist was für mich in meinem Lauf mit Jesus über die Jahre immer wichtiger geworden ist. Dass ich feststelle, Gott ist nicht ein schlecht gelaunter Gott, der nur darauf wartet, irgendwie, dass ich was falsch mache und er seinen Zorn an mir auslassen kann. Ich sage das jetzt mal so ganz übertrieben. Sondern zu erkennen, Gott hat gute Laune. Und Gott ist ein fröhlicher Gott. Im Psalm 16, Vers 11 steht, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Da ist so viel Freude im Himmel. Da ist so viel Freude in der Gegenwart des Vaters. Da ist so viel Freude über jeden Einzelnen von euch. Gott ist ein Gott der Begeisterung. Gott ist ein Gott der Freude, der immer einen Plan, eine Perspektive und eine Lösung hat. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Es gibt einen schönen Spruch von Ignatius, der viele Jahre früher gelebt hat. Auf Englisch heißt das, The glory of God is man fully alive. Das heißt auf Deutsch ungefähr, dass die Herrlichkeit Gottes dann offenbar wird, wenn wir Menschen völlig zum Leben aufblühen. Und wie sieht das aus, wenn wir als Menschen völlig zum Leben aufblühen, so wie Gott der Vater das geplant hat. Wenn er in unser Leben in solcher Weise kommen kann, dass wir in unseren Begabungen, die er uns geschenkt hat, in den Persönlichkeiten, die er uns geschenkt hat, wenn wir darin richtig zum Leben aufblühen, wenn wir voll in der Richtung sind, wo er uns haben wird. Dadurch wird Gott verherrlicht. Ne, nicht natürlich auch auf viele andere Wege durch Lobpreis, aber ich denke, wenn wir wirklich in unserer Berufung sind, wenn wir wirklich in den Plänen Gottes wandeln, wenn wir wirklich unser Leben auf ihn ausrichten, dann wird Gott dadurch verherrlicht. Ob das in unserer Familie ist oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer Gott uns hingestellt hat, dadurch wird die Kreativität Gottes offenbar und dadurch wird er verherrlicht, dass wir als Christen Hoffnung bringen, wie Liebhock das auch gerade gesagt hat, und so richtig in unser Potenzial entfalten können. Und dieses Leben kommt von Gott, aber ein großes Geheimnis steht auch in Vers 11. Da steht, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht. Natürlich hat Jesus sein Leben für uns am Kreuz gegeben. Aber wir, auch Christen, steht in der Bibel, wir sterben, wir sind mit Jesus am Kreuz gestorben, wie wir das auch durch die Taufe bezeugen. Und in der Welt denken wir oft, ja, ich muss mich selbst verwirklichen, dann werde ich Freude finden, dann werde ich glücklich sein, ich muss Karriere machen oder was uns auch so vermittelt wird in der Werbung, du brauchst dieses Produkt, um glücklich zu werden oder was auch immer. Aber die Bibel sagt, Jesus sagt, wer sein Leben für mich aufgibt, der wird sein Leben finden. Und wir finden wahres Leben manchmal, wenn wir unsere Rechte aufgeben, wenn wir unser Leben für Jesus niederlegen. Dass die Dinge, die uns in der Welt so gut erscheinen oder irgendwie uns dieses Denken vermitteln, wir werden glücklich, wenn wir jetzt nach der Welt leben, dass es in Gottes Reich ganz anders ist. Und das habe ich persönlich in meinem Leben erlebt. Ich bin mit 19 nach Indien in Mission gegangen. Da ist es nicht immer so einfach in Indien. Und die Schwierigkeiten sind oft ja, umständlich, schwierig, alles dauert viel länger. Aber ich erlebe das immer wieder, dass ich dort inmitten von all dem Staub und Dreck und Schwierigkeiten, dass ich dort wirkliches Leben finde. Auch wenn ich meine Familie zurückgelassen habe, viele Dinge in Deutschland zurückgelassen habe, dass ich wahres Leben in Jesus finde. Und das kann auch dann geschehen, wenn wir wirklich die Berufung, die Gott für uns hat, herausfinden und wenn wir in dieser Berufung gehen. Und ich denke, das ist eine wirklich gute Nachricht für jeden Einzelnen von uns immer wieder, ob wir frisch bekehrt sind, ob wir 10 oder 50 Jahre Christ sind. Gott hat Leben im Überfluss für jeden Einzelnen für uns. Und damit möchte ich euch heute ermutigen, wenn ihr so durch die Ferienzeit geht oder wie auch immer, Gott hat Leben im Überfluss für dich. Und Gott hat Leben im Überfluss für Indien. Und das sagen wir den Leuten in Indien, das ist unsere gute Botschaft. Durch das Kreuz gibt es Hoffnung für Indien, durch das Kreuz gibt es Hoffnung für die Hindus und Muslims in unserem Land. In Indien ist es momentan sehr schwierig, die politische Situation. Es gab jetzt vor 2 Wochen ungefähr einen Bericht, dass Indien das gefährlichste Land der Welt für Frauen ist, noch gefährlicher als der Iran oder Pakistan durch all diese Gang-Rapes, die dort stattfinden und durch einfach wie auch die Gesellschaft und die Weltanschauung in Indien ist. Wir haben viel politische Unruhen in Indien, immer wieder Krisen mit unseren Nachbarländern und wir haben eine Regierung, die ganz Indien hinduistisch machen möchte, deren Weltanschauung ist halt, dass nur derjenige ein Inder ist, der Hindu ist. Und alle Leute, die keine Hindus sind, sind keine Inder in ihren Augen. Und im Moment haben wir der Konstitution nach noch Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Aber wenn diese Regierung im März nächsten Jahres wieder an die Macht kommt, dann werden sie die Konstitution verändern und dann werden alle Moslems und Christen und andere Religionen, die bei uns leben, mehr und mehr Verfolgung haben. Wir haben auch jetzt immer wieder, dass Kirchen in Indien niedergebrannt werden, dass Pastoren geschlagen werden, dass es so, ja, dass Christen aus Städten vertrieben werden, in so Lagern zusammenleben müssen. Und das wird dann natürlich noch mehr zunehmen, wenn man auch in der Konstitution keine Religionsfreiheit mehr hat. Wir leben ganz im Osten Indiens, in Nagaland. Das ist ein besonderer Ort. Die Nagas, die waren früher ein freies Stammesvolk. Die waren Kopfjäger bis vor 120 Jahren ungefähr, als sich ein mutiger amerikanischer Baptistenmissionar nach Nagaland vorgetraut hat, in die Berge, wo kein Missionar hingehen wollte. Und der ist mit jemand aus Assam dorthin gegangen, der schon bekehrt war. Und als sie dort das Evangelium verkündet haben, wurde dieser Baptistenmissionar mit dem Speer getötet. Der hat sein Leben für Jesus niedergelegt. Und als die Nagas diese Liebe und diese Hingabe gesehen haben, hat sich ein Stamm nach den anderen bekehrt. Und es gab eine große Erweckung in Nagaland. Und inzwischen haben wir in jedem Dorf Nagalands eine große Baptistenkirche. Wir sind Baptisten. Aber es ist auch irgendwie toll, weil jedes Dorf halt eine Kirche hat. Die sind nicht so aufgespalten. Und dadurch ist es ein bisschen freier bei uns. Wir können noch offen evangelisieren. Wir werden noch nicht verfolgt. Die Hindus und Muslims, die zu uns kommen, denen erzählen wir das Evangelium. Und ich empfinde, Gott hat Nagaland so als Zufluchtsort in Indien gelassen, wo viele Missionare des Landes verwiesen wurden, wo viele Missionare nicht mehr dort sein können, wo viele christliche Organisationen geschlossen worden sind über die letzten Jahre, hat Gott dieses Volk dort gelassen, Licht und Hoffnung und Herrlichkeit in Indien und zu den unerreichten Volksgruppen zu bringen. Und das ist was wir sehr auf dem Herzen haben, Mission möglich zu machen und Einheimische zu trainieren, nach Indien zu gehen, nach Nepal zu gehen, nach Bhutan zu gehen, an Orte zu gehen, wo ich jetzt als Westlerin nicht mehr so gut hingehen kann und dort immer noch das Evangelium in Kraft zu demonstrieren. Und das erleben wir immer wieder auch auf unseren Kurzzeiteinsätzen. In Nagaland ist auch so, dass wir, vielleicht können wir mal mit der PowerPoint-Präsentation das nächste Bild machen, dann kann ich euch nämlich zeigen, wo Nagaland liegt, um das besser zu erklären. Also da seht ihr, da ist Indien, die Hauptstadt Neu-Delhi, und von Neu-Delhi nach Nagaland sind das mindestens 2000 Kilometer. Und wir leben also wirklich ganz an der Grenze zu Myanmar in einer sehr abgelegenen, unterentwickelten Gegend Indiens. Und wenn wir dann auf dem nächsten habe ich so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben über Nagaland. Wir sind also ein sehr kleiner Bundesstaat Indiens. Wir haben nur 2 bis 3 Millionen Einwohner und wir sind, wie gesagt, ein Stammesvolk. Und die 16 verschiedenen Stämme haben auch unterschiedliche Stammessprachen oder auch von Region zu Region dann nochmal unterschiedlich. Und seit der Unabhängigkeit Indiens haben wir politische Unruhen, weil die Nagas waren freies Volk. Und als dann die Briten weggezogen sind, haben sie die Nagas betrogen. Sie haben ihnen nicht, wie sie das versprochen hatten, ein eigenes Land gegeben, sondern es wurden einfach Grenzen gezogen, wie die Briten das so gemacht haben, divide and rule, ne? Einfach mitten durch das Land der Nagas hindurch. Viele Nagas leben auch in Myanmar. Und dadurch versuchen die Nagas immer noch unabhängig zu werden von Indien. Und wir sind quasi besetzt von Indien. Wenn man bei uns durch die Stadt fährt, dann sieht man überall Soldaten mit Maschinengewehren, die patrouillieren, die dafür sorgen, dass keine Unruhen da sind. Und der Waffenstillstand zwischen der indischen Regierung und diesen Untergrundgruppierungen wird von Jahr zu Jahr erneuert. Und aufgrund der Unruhen war Nagaland verschlossen für Ausländer für über 50 Jahre. Als damals der Premierminister Indiens dorthin gekommen ist und die Ausländer gesehen hat, wurden alle Ausländer, alle Missionare des Landes verwiesen. Und es ist erst jetzt seit 2011 wieder, dass Weiße dort leben können. Aufgrund der Unruhen ist Nagaland sehr unterentwickelt. Wir haben gar keine Industrie bei uns, gar keine Arbeitsplätze. Viele Straßen sind noch ungeteert. Die Jugendlichen gehen oft zur Schule und die auch sehr gebildet sind, haben aber keine Hoffnung auf einen Arbeitsplatz. Und dann haben wir so viel Korruption, dass die jungen Leute sich oft eine Arbeit kaufen müssen. Wir sagen das so, ne? Man muss halt ein Bestechungsgeld zahlen, damit man den Arbeitsplatz festkriegt, womit man dann für den Rest des Lebens abgesichert ist. Und das können natürlich arme Jugendliche sich nicht leisten. Und weil halt so viel Frust da ist, greifen die jungen Leute oft zu Alkohol und Drogen. Und obwohl wir ein christlicher Staat sind und viele Leute in der Kirche groß werden, haben wir ein sehr großes Alkohol- und Drogenproblem unter den Jugendlichen. Von Myanmar und Thailand werden auch viel Drogen durch Nagaland geschmuggelt oder angebaut irgendwo in den Bergen. Und das ist ein wirklich großes Problem bei uns. Also ist das so ein Land der Gegensätze. Einseitig hat man dieses geistliche Erbe und man sieht irgendwie den Plan Gottes, dass die Nagas als Missionare rausgehen. Und ich denke, dann kommt auch wieder ein neuer geistlicher Aufbruch, wenn wir das weitergeben, was Gott in der Vergangenheit bei uns gemacht hat. Und andererseits ist Nagaland wirklich in der Krise. Die jungen Leute, viele Leute sterben schon, viele junge Männer, wenn sie so alt sind wie mein Mann. Und wir haben viele Familien, wo die Kinder ohne Vater aufwachsen, einfach durch Drogen, Alkohol, sind die Leute dann mit 40 schon kaputt. Genau, dann können wir weitermachen zum nächsten Bild. Genau, das ist, was wir bei uns essen. Wir essen immer Reis. Und wenn wir Hochzeiten haben oder so, dann wird das ganze Dorf eingeladen und man isst dann auf Bananenblättern, die werden dann sauber gemacht. Und wir essen Reis, die Nagas essen gerne Schweinefleisch und Gemüse, das finde ich ganz lecker. Und dann können wir mal weiter gucken, dann erzähle ich euch über unseren Dienst, das Potters Haus, wo die Emily sein wird. Wir haben dort eine Lebensgemeinschaft für junge Leute, die Hilfe brauchen. Also wir kriegen immer wieder Anrufe von Eltern, die sagen, mein Sohn nimmt Opium, könnt ihr ihm helfen? Und dann sagen wir, können wir mal mit deinem Sohn telefonieren, ob er auch wirklich frei werden möchte. Weil wenn die Leute sich nicht ändern wollen, dann kann man ihnen auch oft nicht helfen. Aber es sind doch sehr viele, die während des Jahres immer wieder neu zu uns kommen, um Hilfe zu kriegen und ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Und so haben wir 9 feste Mitarbeiter bei uns im Team, Einheimische, die uns helfen, und eine Frau aus Litauen inzwischen. Und während des ganzen Jahres so um die 10 bis 15 Leute, die so in dieser Lebensgemeinschaft mithelfen, mitleben. Und jeden Tag haben wir halt Bibelstudium mit ihnen, damit sie lernen, wie man die Bibel liest und versteht und auf sein Leben bezieht. und Lobpreis, ne? Wir erleben, dass wenn Leute Gott anbeten und auf ihn schauen, das ist das, was wirklich das Leben der Leute auch verändert, diese Begegnung mit Gott. Und Lehreinheiten und nachmittags machen wir dann Einsätze an soziale Brennpunkte der Stadt. Können wir mal weitermachen? Genau, das ist ein Teil unserer Mitarbeiter. Viele Leute, die halt, als wir den Dienst gegründet haben, 2012 zu uns gekommen sind, die wir zu Jüngern gemacht haben und die jetzt inzwischen Mitarbeiter geworden sind. Und dann können wir weitermachen. Genau, haben wir halt jeden Tag Lobpreiszeiten zusammen und Gebetszeiten für die Nation. Das ist mir ein echtes Anliegen, dass die Leute auch ein Herz kriegen für die Nation, weil oft kommen sie aus ihrem Dorf und die kennen gar nichts anderes als Nagaland. Und ich wünsche mir, dass sie selber ein Herz kriegen für die Nation. Und wir haben inzwischen auch Mitarbeiter, die ein Herz haben für Nepal und für andere Volksgruppen. Können wir weitermachen? Und wir machen Gebetseinsätze, wie auch immer Gott uns das zeigt. Manchmal, das ist unsere Autobahn zur Bundeshauptstadt. Und da haben wir einen Gebetseinsatz gemacht, dass sie auch wirklich ausgebaut wird. Die haben dann Pläne, ne, das vierspurig zu machen, also zweispurig. Und dann haben die Untergrundgruppierungen so viel Geld verlangt von den Bauleitern, von den Ingenieuren, dass wieder nicht weitergebaut wurde. Und das hat mich so frustriert, dass ich gesagt habe, Mann, wir gehen jetzt beten. Genau. Und dann können wir weiter gucken. Ja, und dann nachmittags gehen wir halt an 3, 4 verschiedene Punkte immer wieder. Und Indien ist ein sehr junges Land. Wir haben immer viele Kinder überall auf der Straße. Da machen wir dann Bewegungslieder mit den Kindern, erzählen Geschichten, machen Spiele mit ihnen. Das ist die Ching Mai, die leitet jetzt das Pottershaus, wo wir nicht da sind. Und die hat da gerade unserer Nachbarin von Jesus erzählt. Die haben sich auf der Straße getroffen, haben geredet über das, was wir im Pottershaus machen. Und dann hat sie gefragt, hast du denn jemals gehört, was Jesus für dich gemacht hat? Sie sagt, nein, das interessiert mich so. Und dann konnte sie zu Jesus führen und hat ihr eine Bengali-Bibel geschenkt. Die Leute sind sehr hungrig und offen in Indien. Und wenn wir dann auf der Straße sind, finden wir auch immer wieder Leute, die medizinische Versorgung brauchen, so wie dieser Bettler. Dann kaufen wir was für sie und beten für sie und zeigen so praktisch die Liebe Gottes. Im Monsun, in der Regenzeit, werden immer wieder die Hütten der Leute überflutet. Das ist meine Tochter hier. Und dann im Hintergrund sieht man diese Bambushütte mit Blechdächern. Das ist so, würde ich sagen, wie 80% der Bevölkerung leben. Das ist so ganz, ganz normal bei uns. Und dann machen wir Essensmittelpakete, verteilen die. Wir machen Open-Air-Evangelisation am Bahnhof. Ein Bahnhof ist bei uns so der Treffpunkt, wo die Leute zusammenkommen. Und in Indien ist das so, dass viele Leute nichts zu tun haben und einfach auf der Straße rumstehen und ganz neugierig sind, wenn man die Gitarre auspackt, wenn man anfängt, Gott dort zu loben. Auf der Straße werden Leute oft von der Gegenwart Gottes so angezogen und gucken einfach, was so passiert. Und dann hat man eine tolle Möglichkeit, Zeugnis zu erzählen. Und da haben wir gemerkt, das ist wirklich so ein Schlüssel. Da ist so viel Kraft, wenn wir unser Zeugnis erzählen. Ne? Wenn dann unsere jungen Leute erzählen, wie Jesus sie frei gemacht hat von Alkohol, von Drogen. Das berührt die Leute echt. Und viele Leute haben auf der Straße ihr Leben gegeben. Ja, da sieht man, wie wir Lieder singen mit den Leuten, wie wir Jesus anbeten und dann manche, die tanzen mit, ist immer ganz lustig. Genau, da haben wir einen Aufruf gemacht für Leute, die Jesus empfangen möchten und beten gerade für die Leute. Lipok und ich, wir werden auch oft eingeladen, in verschiedenen Bibelschulen und Gemeinden zu predigen und zu lehren und sind in verschiedenen Sachen involviert. Manchmal machen wir auch kleine Entwicklungsprojekte in den entlegenen Dörfern für die Bauern, da wo der Lipok auch herkommt. Und da haben wir so Unterstände gemacht für die Bauern, dass halt an der Straße sie dort ihr Gemüse verkaufen können oder in der Regenzeit, dass sie dort auf dem Bus oder auf das Taxi warten können. Das ist unsere Jüngerschaftsschule. Wenn die Jugendlichen zu uns kommen, während des ganzen Jahres merken wir auch, man, die stehen alle an so unterschiedlichen Punkten im Glauben und wir brauchen irgendwie ein gutes Fundament, wie wir sie jüngern können. Und dann haben wir entschlossen, einmal im Jahr so eine Jüngerschaftsschule für die zu machen. Wir hatten jetzt eine im Januar und dann haben wir 10 Wochen gelehrt über verschiedene biblische Themen. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich zu Gott beten? Wie kann ich Lobpreis machen? Wie kann ich mein Zeugnis erzählen? oder in Was ist Mission oder Wer ist Gott der Vater? Und nach den 10 Wochen sind wir dann auf Einsätze gegangen nach Neu-Delhi, nach Myanmar und nach Nepal. Da sind wir in Delhi in einer Jugendstrafanstalt mit 160 Jugendlichen. Und das war ein Wunder, dass wir da reingekommen sind. Selbst Familienangehörige dürfen manchmal nicht dorthin, weil das wirklich Hardcore-Straftäter sind, die Leute vergewaltigt haben, die Leute ermordet haben. Und wir konnten dort wirklich das Evangelium erklären. Und die meisten der Jugendlichen waren so zerbrochen und haben Jesus angenommen. Und das war so toll, als dann der eine Junge gesehen hat, das verstanden hat, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist er zu seinem Freund gegangen und hat gesagt, hast du das schon gehört, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er all unsere Schuld vergibt? Und dann hatten wir so Armbändchen so zum Evangelisieren und dann hat er ihm das nochmal damit erklärt und das war so toll, wie begeistert die waren und war so eine starke Gegenwart Gottes da. Das ist bei unserem Einsatz in Nepal, da haben wir Hausbesuche gemacht und haben unter anderem diese Dame und ihren Sohn besucht und wir haben so Tee getrunken, wie wir das dann immer machen auf den Hausbesuchen, haben einfach mit ihnen geredet und haben gefragt, ob wir für sie beten dürfen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe Schmerzen im Rücken und dann haben wir gebetet und dann sind die Schmerzen gewichen. Dann hat sie gesagt, mein Sohn ist auch krank, der hat Schmerzen in der Schulter, könnt ihr nicht für ihn beten, dass er auch gesund wird? Und ihr Sohn wurde wirklich auch sofort geheilt und dann hat sie so angefangen zu weinen, hat gesagt, ich habe mich immer so lustig gemacht über andere Christen im Dorf, die sich im Hauskreis treffen. Und ich dachte, mit Jesus, das ist sowieso nichts. Und sie war quasi diejenige im Dorf, die immer Christen verspottet hat. Und sie hat da ihr Leben Jesus gegeben, weil sie ihn persönlich erlebt hat. Und das war toll. Diesmal waren wir schon zum 3. Mal in Nepal nach dem großen Erdbeben und wir haben dort Nepali-Pastoren getroffen, die sehr offen waren und die haben gesagt, wir brauchen auch so eine Jüngerschaftsschule, wie er das macht, dass Leute einfach lernen, wie man die Bibel versteht, wie man evangelisiert und die haben gesagt, könnt ihr nicht kommen und könnt ihr diese Jüngerschaftsschule bei uns in Nepal machen? Und dann haben wir als Team darüber geredet und unsere Mitarbeiterin Achi, ihre Mutter ist durch einen Unfall gelähmt, aber trotzdem hat sie gesagt, ich will weiter in Mission sein, ich will weiter bei euch mitarbeiten. Und die leitet diese Schule. Jetzt im Oktober machen wir das für einen Monat in Pokhara in Nepal. Werden wir eine Jüngerschaftsschule haben für Nepalis. Wir erwarten, 25 Nepalis haben sich schon angemeldet, die Schulung zu machen aus verschiedenen Dörfern. Und wir haben von unserem Team, senden wir 7 Leute nach Nepal und haben bisher 2, 3 Nepali-Mitarbeiter. Und da könnt ihr gerne mit für beten, dass das eine richtig super Sache wird, dass Nepalis trainiert werden, ausgerüstet werden, das Evangelium in die Dörfer Nepals zu tragen. Das ist total super. Das ist schön, wenn sowas dann aus so einem Einsatz entsteht. Genau, und dann wollen wir den jungen Leuten auch helfen, Fuß zu fassen in ihrem Leben. Ne, das ist ja, das Evangelium ist ganzheitlich. Es ist Wiederherstellung an Körper, Seele und Geist. Und weil es so wenig Arbeitsplätze gibt und die aus den Dörfern kommen und einfach ja keinerlei, nichts wissen, die können nicht Auto fahren, die können nicht mit dem Computer umgehen, sind oft aus der Schule geflogen. Und dann fragen wir einfach, bete doch mal und überleg doch mal, was du gerne lernen möchtest, ob du Auto fahren lernen möchtest oder zu lernen, wie man mit dem Computer umgeht. Und dann manchmal helfen die Eltern, so viel wir können, manchmal sammeln wir dann Gelder für sie, dass sie eine Fahrschule machen können oder eine Ausbildung als im Krankenhaus als Krankenschwesterassistentin, haben schon 3 junge Frauen von uns eine Ausbildung gemacht oder auch als Mechaniker oder Schneiderin oder einen Computerkurs. Wir haben halt selber nicht solche, wie sagt man das, Life-Skill-Facilities. Wir haben keine Ausbildungsstätten für sie, wo sie das lernen können, aber wir haben halt Beziehungen zu einer Autowerkstatt oder zu anderen Organisationen, die Leute ausbilden, wo wir sie dann hinschicken. Dann haben wir angefangen, diese Hocker herzustellen. Das ist was ganz typisch ist aus Nagaland, diese Hocker. Wir benutzen keine Stühle wie das hier, sondern alle sitzen auf diesen Hockern ums Feuer. Und die haben wir angefangen herzustellen und zu verkaufen, weil wir versuchen, mehr Finanzen in Nagaland freizusetzen oder die Leute auszurüsten, selber Geld zu verdienen. Ja. Und wir stellen auch Ohrringe her und verkaufen die dann weiter, um halt einheimische Missionare zu finanzieren. Und wir haben vor 2 Jahren ein großes Wunder erlebt. Da hat Gott uns ein Grundstück geschenkt für den Dienst. Und das weiß ich ja. Und dann jetzt haben wir das Grundstück und jetzt müssen wir das bebauen. Und wir brauchen halt mehr Platz, weil immer mehr Leute zu uns kommen wollen, weil immer mehr Leute die Jüngerschaftsschule machen wollen. Manchmal müssen wir sagen, tut uns leid, wir haben keinen Platz, du kannst im Moment nicht kommen. Und das ist unsere Vision, dass wir wirklich ein Zentrum für Weltmission in Nagaland haben, Ort haben, wo diese jungen Leute Jesus begegnen können, wo sie zu Jüngern gemacht werden können und wo sie trainiert werden können, die gute Botschaft nach Indien und zu unerreichten Volksgruppen hinauszutragen. Und so wollen wir erstmal ein Wohnhaus bauen für 30 junge Leute, wo sie leben können, wo wir diese Jüngerschaftsschule durchführen können. Und wir bauen erstmal eins für alle zusammen und später wollen wir dann gerne Männlein und Weiblein getrennt haben. Sind ja alles junge Leute, könnt ihr euch ja vorstellen, was da passiert. Genau. Und da wollen wir halt ein Klassenzimmer haben, wo wir Schulungen, Seminare, Konferenzen durchführen können. Und da haben wir gerade angefangen. Also unsere Familie wohnt jetzt quasi hier. Wir sind schon umgezogen. Wir haben wohnen direkt nebenan. Wir wollten gerne zusammen mit dem Dienst oder nebenan wohnen. Und wir haben jetzt gerade erst mit dem Bau vom Pottershaus angefangen. Die machen jetzt das Fundament und der Bau geht fleißig weiter in unserer Abwesenheit. Und dann sieht man auf dem nächsten Bild, die kaputte Brücke. Genau. Der Bau hat sich sehr verzögert. Wir wollten eigentlich schon viel, viel früher damit anfangen. Und das hat länger gedauert, weil, wie ich gesagt habe, wir leben unter schwierigen Umständen. Durch die Korruption werden die Brücken nicht saniert oder erneuert, wie ihr das so schön macht. Überall Baustelle auf der Autobahnbrücke wird repariert. Ne? Wenn das nicht wäre, ne, wenn ihr nochmal Autobahn fahrt und denkt, ach, schon wieder Baustelle, dann erinnert euch an das Bild und seid dankbar, dass eure Regierung das so macht. Genau. Ja, da ist die Brücke kaputt gegangen und dann mussten wir immer ganz lange drum herumfahren und dann musste ich meine Kinder hier über diesen abenteuerlichen Weg zur Schule befördern und dann hat die Armee so übergangsweise diese abenteuerliche Stahlbrücke gebaut. Ich habe es nicht so mit Wackelbrücken, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich nicht so ein Abenteurer. Und jetzt sieht das inzwischen so aus, auf dem nächsten Bild, der Monsun, dieser Übergang, wo ich immer hergefahren bin, schon wieder weggespült und jetzt fahre ich über diese Steilbrücke. Und wir müssen immer, um zum Dienst jetzt zu kommen, zu dem Pottershaus, müssen wir immer daherfahren. Das ist wirklich ein Weg, den wir jeden Tag benutzen. So ist das bei uns. Und dadurch hat sich der Bau sehr verzögert und inzwischen konnten wir aber viele Materialien anliefern. Wie man jetzt sehen müsste, genau, da kauft der Lipok Sand ein. Wir haben keinen Hellweg oder Obi oder irgendwelche Baumärkte. Wir müssen irgendwo an der Straße anhalten, auch mit dem LKW Sand aufladen, Ziegelsteine aufladen, Stahl aufladen und das dann zu dem Grundstück transportieren. Und das Schöne ist, der Lipok, der musste viel Zeit dort beim Bauprojekt verbringen, jetzt im letzten Jahr. Und das war immer so hin und her gerissen zwischen dem Pottershaus, einerseits den Jugendlichen zu dienen. Ich arbeite hauptsächlich im Büro und bin ja auch Mutter und Hausfrau. Und zwischen dem Bauprojekt. Und das war ganz toll, dass Lipok 3 der Bauarbeiter zu Jesus führen konnte. Und dieser junge muslimische Mann, der war eines Tages sehr niedergeschlagen und frustriert. Und Lipok hat ihn gefragt, ja, was ist los? Und er hat gesagt, oh, meine Frau erwartet ein Baby in 2 Wochen und ich habe so Angst, dass das Baby wieder verloren geht. Wir haben schon 3 Babys gehabt, die sind entweder im Mutterleib gestorben oder sofort nach der Entbindung. Und meine Frau und ich haben wirklich Panik, dass dieses Baby uns wieder verloren geht. Und dann hat Lipok gesagt, darf ich mit dir zu Isa beten? Können wir zu Jesus beten? Jesus ist der, der Leben gibt. Und wir beten, dass Jesus dein Baby beschützt. Und dann haben sie gebetet, er ist nach Hause gefahren und kam nach 1 Monat freudestrahlend wieder und hat gesagt, mein Baby hat überlebt. Jesus hat unser Gebet gehört und hat dann auch sein Leben Jesus gegeben. Und das war richtig genial. Genau, da sind sie, die Ziegelsteine. Das wird mal ein Haus. Ne? Genau, da sind die Bauarbeiter fleißig. Genau, und dann haben wir, glaube ich, ja genau, da ist schon zu Ende. Ja, das ist so ein kleiner Bericht. Wir machen unheimlich viele verschiedene Dinge auf einmal, wie die Emily dann auch sehen wird. Und wir brauchen Leute, die im Gebet hinter uns stehen. Das wäre total toll. Ich habe gesehen, viele von euch haben sich schon eingetragen auf Emilys Rundbriefliste. Wir verschicken natürlich auch immer Rundbriefe. Ich habe da auch eine Liste liegen und wir haben auch Flyer mitgebracht. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Das sind unsere Flyer. Da liegen so viele Flyer auf dem Tisch. Also das sind die Flyer von uns, falls ihr noch mehr lesen möchtet. Und in den Rundbriefen schreiben wir immer, wie es mit der SOD in Nepal weitergeht oder Zeugnisse, was wir mit Gott erleben. Und das wäre toll, ja, wenn ihr wirklich im Gebet hinter uns stehen könnt, besonders für die Jüngerschaftsschule in Nepal und für das Bauprojekt, dass wir nicht nur für den Anfang jetzt Finanzen haben, sondern dass wir es auch wirklich gut zu Ende führen können. Genau, das sind so unsere Hauptgebetsanliegen. Ihr könnt ja gerne auch für die Emily beten natürlich oder sie besuchen kommen und uns dabei besuchen. Ja, genau.
Thank you for listening long time.
Danke, dass ihr meiner Frau so lange zugehört habt.
Now. How can you get involved with us?
Wie könnt ihr bei uns mitmachen?
If you think that and if you believe that God is doing something in Nagaland through these missions.
Wenn du glaubst, dass Gott wirklich was in Nagaland vorhat und durch uns dort was tut.
You can pray for us.
Könnt ihr mit für uns beten?
If you are an electrician, you can come and teach us how to be electrician.
Oder vielleicht bist du Elektriker und kannst unseren jungen Leuten beibringen, wie man die Stromkabel verlegt.
If you are a carpenter, you can come and teach the young people how to make chairs and table.
Oder du bist Schreiner, dann kannst du uns beibringen, wie wir bessere, qualitativ hochwertige Stühle und Möbel herstellen können.
And it is really helping us.
Und das hilft uns total.
And helping the young people to have something for the future.
Und den jungen Leuten hilft das, einfach was für ihre Zukunft zu haben.
Because it's filled with corruption, there's no job.
Wir haben so viel Korruption, keine Arbeitsplätze.
So if we can train these young people to have something for their future, we are very happy.
Und wenn wir den jungen Leuten solche Tools für ihr Leben mitgeben können, dann
One man from Germany, an engineer, he came.
Einmal hat uns jemand aus Deutschland besucht.
He created everything with metal or wood or anything.
Und der kann gut mit Holz und Metall arbeiten.
I came to know him and he came to visit us.
Und er hat uns besucht.
And he, in his own, he constructed a bed and teach the people.
Und wir haben gesagt, wir hätten gerne Hochbetten, die wir auseinanderbauen können. Und dann hat er mit unseren jungen Leuten so ein Hochbett gebaut und denen das beigebracht. Und das benutzen wir so viele Jahre. Und die nehmen das immer als Beispiel, wie man jetzt die Hochbetten baut.
We are still using this bed.
Wir benutzen es immer noch.
And they know how to build this bed, for example.
Und die können das jetzt nachbauen.
So in the mission, it's not only preaching or teaching, but we can do many things.
Und in der Mission geht es nicht nur darum, vorne auf einer Bühne irgendwo zu predigen, sondern wir brauchen viele praktische Hilfe.
You don't have to give us BMW.
Wir brauchen keinen BMW.
You can give us one bricks for the wall.
Wir brauchen Ziegelsteine für unser Haus.
We have started to construct a house.
Wir haben angefangen mit dem Bau des Pottershauses.
Our dream is to have two houses for young boys and young ladies. Okay. And just 2 days ago, we met one man from Cyprus missionary.
Und vor 2 Tagen haben wir uns mit einem Missionar aus Zypern unterhalten.
He got so excited.
Und der war so begeistert von der Vision.
He will come and teach us how to rare chicken for the missions.
Und er möchte uns beibringen, wie wir für die Mission Hühner züchten können.
So that we don't have to buy meat.
Damit wir kein Fleisch für uns selbst kaufen müssen.
And also we can sell the chicken and eggs for the missions.
Sondern dann können wir die Hühner und Eier verkaufen. Der Erlös kann einheimischen Missionaren helfen, in die Mission zu gehen.
So anything is possible in the missions.
Alles ist möglich in der Mission. Ja?
Thank you for interrupting.
Okay, ja. Yeah.